Nicht so verkopft übrigens.
Nee. So, Aufnahme läuft schon. Das kann ich drin lassen, ne? Ja, herzlich willkommen. Wir sind mal wieder in einem Videoformat am Start, Roberto und ich. Wir haben schon länger nicht mehr getrunken, hätte ich fast gesagt. Gesprochen.
Ja, vergessen aufzumachen.
Wollte ich natürlich sagen. Ja, ich trinke auch Bier heute. Das ist, es geht hier schließlich um die Gesundheit.
Ich bin ehrlich, ich mache keine Werbung. Es ist ein Radler. Ich mache keine Werbung.
Ja.
Aber ich bringe meinen Feldins.
Genau. Ich habe meins schon hier im Glas, also ne, zum Wohl. Und
immer mit deinem Weizen, ja.
Ja, da steht aber auch nichts drauf. Also von daher, was wollte ich denn eigentlich sagen? Genau, wir sind schon länger nicht mehr vor den Mikros miteinander zumindest gewesen. Von daher freut es mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können. Hallo Roberto.
Hi, grüß dich.
Ja, worüber sprechen wir heute? Erzähl das doch mal ein bisschen. Ich bin so ein bisschen platt, ja. Ich habe einen langen Tag gehabt und
eigentlich wollte ich dich ja fragen, ob du der Überzeugung bist, dass du 33 nicht mitmarschiert wirst. Also, ich war das irgendwo immer so ein bisschen und mittlerweile weiß ich es nicht mehr so genau.
Ja, also die Frage habe ich mir tatsächlich schon weit vor Corona immer mal wieder gestellt, im Laufe meines Lebens sozusagen.
Ja, klar. Wer nicht?
Genau. Und ich bin, ja, zu welchem Schluss kommt man? Das hängt auch so ein bisschen von der Tagesform ab. Aber ich bin eigentlich meistens zum Schluss gekommen, dass ich wohl nicht mitgemacht hätte. Dass ich mich aber immer wieder fragen musste, und die Frage konnte ich mir ehrlich gesagt auch nicht so endgültig beantworten, wo ist die Schmerzgrenze? Das ist ja die Frage letztlich, ne? Wie hoch oder niedrig ist die Hemmschwelle oder der Mut, so kann man es natürlich auch andersrum formulieren, der Mut, sich zu widersetzen, bis der Druck und die Nachteile oder eben sogar die Schädigungen körperlicher Art oder Freiheitsentzug oder wie auch immer, Folter, gibt ja alles Mögliche oder eben jetzt Impfdruck, was auch immer. Also wann ist der Punkt erreicht, wo man für sich selbst sagt, okay, jetzt knicke ich ein? Und die Frage konnte ich mir tatsächlich zumindest nicht abschließend beantworten. Sehr, sehr unterschiedlich.
Das ist natürlich ein Teil der Wahrheit, aber ich nehme wahr in den Netzwerken, wie da Leute, ja, um ihr Weltbild kämpfen, wie sie die Diskriminierung Ungeimpfter, wie man es jetzt nennt, für richtig empfinden, wie sie noch eine härtere Gangart fordern, die aber gleichzeitig unglaublich beseelt sind, gegen die AfD zu sein. Die AfD ist in deren Weltbild aber ja nicht nur die AfD, das ist sozusagen der Ableger der NSDAP. Also das ist der Nationalsozialismus, und zwar 1:1 der Nationalsozialismus von 33, den haben wir jetzt in der AfD. So ticken die ja. Ja, ich sage nicht, dass es so stimmt, ich halte auch nichts davon. Aber diese Leute ticken so. Und da führen sie also, sie sind im gewissen Sinne Antifaschisten und sie würden nie mitmarschieren und merken gleichzeitig nicht, wie sie die Diskriminierung von einer Bevölkerungsgruppe gutheißen, anschieben, anstacheln und unterstützen.
Ja.
Und da frage ich mich rückblickend, oder muss man sich fragen, was hat's denn gebracht, diese ganze nie wieder Rhetorik und diesen Kult ums Gedenken, ums ewige Gedenken an das, was seinerzeit passierte. Eigentlich war das alles für den Arsch.
Ja, da würde ich ganz gerne gleich, also das ist natürlich eigentlich die Kernfrage unseres Gesprächs hier. Ich würde aber ganz gerne trotzdem vorher nochmal die Frage zurückstellen, wie ist es denn bei dir, wenn du an 33 denkst und an deine Haltung dazu?
Naja, ich würde erstmal sagen, eigentlich halte ich mich ganz gut.
Ja, wir sind jetzt in 33, also wir springen,
also 33.
Wir springen gleich wieder zurück in 2021. Jetzt sind wir 33.
Ja, also ich würde zumindest, das habe ich aber glaube ich auch schon vor Corona hier und da mal gesagt, ich würde nicht ausschließen, dass es mich nicht auch erwischt hätte. Die Frage ist natürlich, was wäre ich gewesen? Wäre ich SSler gewesen? Ich glaube nein, da fehlen mir die Ambitionen. immer wenn es anstrengend wird, ziehe ich mich schön raus, weißt du. Aber ja, vielleicht nicht aufgemuckt, ist gut geheißen, genickt, wenn nicht ja gesagt, also laut ja sagen vielleicht nicht, aber zumindest nicken und sagen, ja, ist okay.
Also
ja?
Unauffällig verhalten.
Unauffällig, aber auch nicht so britisch. Und ich halte nichts davon, jetzt so zu tun, wie viele Widerstandsmaulhelden, die sagen, das wäre mir nie passiert, ich hätte da aufbegehrt und so weiter. Das kann im Grunde ja nur jemand sagen, der noch keine Corona-Krise mitgemacht hat, wenn man so möchte. Weil du siehst ja, wie schwierig es jetzt im Kleinen ist.
Ja. Naja, das kann natürlich auch eigentlich nur, also von sich zu behaupten, er wäre damals im Widerstand gewesen, kann eigentlich auch nur jemand machen, der zumindest Erfahrung damit hat, ganz massiv einer Minderheit anzugehören. Was heißt massiv einer Minderheit? Ja. Also einer Minderheit anzugehören, die massiv attackiert wird. Denn da fängt ja die Empathie an, sozusagen, für den Widerstand.
Das stimmt, aber der geschichtliche Rückblick zeigt, dass es auch wiederum nicht so richtig war. Denn es ist ja nicht so gewesen, Hannah Arendt hat das immer kritisiert, dass die Juden, die eine unterdrückte Minderheit waren, so eine Minderheit waren sie gar nicht, es waren ja viele Menschen, dass die wie Lämmer zur Schlachtbank marschiert sind und eigentlich hätte man sich vorstellen können, dass sie aufbegehren und dass sie das nicht mit sich machen lassen. Denn es ist ja nicht so gewesen, dass sie nicht ungefähr wussten, in welches Unglück sie gehen. Das war schon, das wurde schon hier und da gemunkelt, das war schon irgendwie
bewusst. War das eigentlich der Anlass dafür, dass Hannah Arendt Antisemitismus unterstellt wurde?
Ja,
okay. Ja,
das war.
Aber es ist, ich weiß gar nicht, ist es allgemein.
Sie war übrigens selbst Jüdin.
Eben, sie war selbst Jüdin. Also ja. Weiß ich nicht. Das ist dann immer die Frage, darf ich mich selbst oder meinesgleichen kritisieren? Also ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt möglich ist, dass ein Jude ein Antisemit ist, aber wahrscheinlich schon, ne? Na gut, ist ein anderes Thema.
Ja. Also man kann ja offenbar als Schwarzer auch Rassist sein und so und
ja gut, es geht alles, ne? Im Woke-Zeitalter geht alles, genau. Okay, aber zurück zur Ausgangsfrage.
Es ist auch fair. Nein, nochmal, es ist auch fair. Es ist auch fair, dass man zum Juden Antisemiten sagen kann. Weil das ist ja Gleichheit.
Ja, da hast du mich jetzt echt auf den falschen Fuß erwischt.
Naja, ich will das nicht vertiefen.
Dann wäre ich, also wenn ich jetzt, dann wäre ich dann auch Rassist, wenn ich sage, mir passt die weiße Rasse nicht als Weißer?
Ja.
Dann wäre ich also ein weißer Rassist gegenüber Weißen. Ist das nicht irgendwie schizophren? Bin ich dann nicht eigentlich selbstkritisch oder meinetwegen auch selbstverletzend im übertragenen weiteren Sinne? Ist Rassismus nicht eigentlich, das ist ja wirklich, wirklich interessant, ist Rassismus nicht eigentlich die Abneigung einer Gruppe gegen eine andere Gruppe?
Würde ich so nicht definieren. Also ich würde sagen, das ist die Abneigung aufgrund von rassistischen Merkmalen. Und es ist, glaube ich, völlig unerheblich, gegen welche Gruppe das ist. Ich glaube, du kannst als Asiate auch Rassist sein, weil du was gegen Asiaten hast. Vielleicht bist du auch Rassist, wenn du als Moslem was gegen Moslems hast. Und insofern, ja, wie war das noch im Nahen Osten? Kämpfen vor allem Moslems gegeneinander, oder?
Weiß ich nicht, da bin ich kein Experte, aber nehmen wir es mal an. Ja, gehen wir davon aus. Ja. Und dann sind das Rassisten. Dann ist das ein Rassisten.
Naja, oder Islamophobiker. Müssen wir ja wieder differenzieren.
Also Islamophobiker.
Das führt ja viel zu weit, da wollen wir ja gar nicht hin.
Na gut, okay. Aber vielleicht haben ja die Zuschauer, die Zuhörer eine Idee und können uns da ein bisschen helfen. Ich weiß es wirklich nicht so
genau. Wahrscheinlich sind wir auf dem Holzweg.
Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, davon abgesehen, Hannah Arendt war für mich definitiv keine Rassistin oder Antisemitin.
Nein.
Ob sie jetzt Jüdin war oder nicht, aber gut.
Also ich glaube, wir kamen dazu, weil du sagtest, man müsse, um Widerstandsmaulheld zu sein, müsse man eine Erfahrung haben, einer Minderheit zuzugehören. Und ich glaube, rückblickend, und da müssen wir wirklich sagen, von der Gnade der späten Geburt, das ist ja schön formuliert vom Altkanzler, Er konnte ja auch was, er war ja nicht bloß, er war ja nicht nur dick. ich glaube fast das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, man kann Widerstandsmaulheld nur sein, wenn man wenig Erfahrung hat. Wenig Erfahrung mit Situationen, wo du dermaßen unter Druck gesetzt wirst, dass du vielleicht nicht mehr als Widerständler auftreten kannst.
Ja, du sagst jetzt aber Widerstandsmaulheld. Das ist ja abwertend. Ich meine
die Herrschaften von heute, die so tun, als hätten sie 33, wären sie souverän genug gewesen, nicht einzuknicken, und die heute bei jeder Kleinigkeit mitmachen, wenn es um Diskriminierung von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft geht, die Corona-Maßnahmen nicht so wahrnehmen wie sie, die Kritik dran üben, die vielleicht auch nicht geimpft werden wollen und die also im Grunde nur einen Sündenbock suchen.
Okay,
das sind für mich Widerstandsmaul.
Das stimmt schon, was du sagst. Und das macht sie natürlich hochgradig unglaubwürdig. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass in dieser Corona-Krise oder seit dieser Corona-Krise das Differenzierungsvermögen, aber auch das Vermögen fehlt, vergleichbare Entwicklungen tatsächlich gegenüberzustellen. Weil sie diese Leute, ich sage das jetzt einfach mal so, ohne das, ne, nach außen, ohne das jetzt hier pauschal auf irgendeine bestimmte Gruppe.
Wir nennen keine Namen.
Genau, aber wir sagen jetzt mal, diese Leute, die, legen wir uns mal darauf fest, die jetzt sagen, ja, Ungeimpfte diskriminieren und ausgrenzen und die dürfen nicht mehr essen gehen und nicht ins Kino und so weiter. Das meine ich jetzt mit diese Leute. Diesen Leuten scheint tatsächlich, und das wundert mich, das verstehe ich nicht, scheint tatsächlich nicht klar zu sein, dass sie eine Tendenz unterstützen, wie wir sie eben 33 und vorher schon gehabt haben. Und dann kommt es ja immer, kann man überhaupt nicht vergleichen und KZs
ja,
und so weiter.
Ja, da will ich gleich noch was sagen, ja.
Ja, erzähl mal ruhig. Also jedenfalls, das ist der Punkt, dass sich jetzt, andersrum, der Vergleich mit 33, der ist ja von vornherein verboten. Das macht man nicht, weil man dadurch ja alles Mögliche relativiert und im Zweifel dann Holocaustleugner ist und Antisemitismus und Vergasung und Folter und Menschenversuche, das verharmlost.
Ja, aber wer sagt denn, dass man das nicht darf?
Ja, warte
wer sagt
mal,
denn, dass man das nicht
warte
darf?
Mal, warte mal, also wer das jedenfalls macht, wer einen grundsätzlichen Vergleich anstellt, der relativiert beziehungsweise verharmlost. Das ist ja so das Narrativ, das ist ja der Vorwurf, der dir gemacht wird, wenn du sagst, ich habe irgendwie das Gefühl, hier zeichnet sich was ab, was mich so ein bisschen an 33 erinnert, selbst wenn man es so vorsichtig formuliert. Dann heißt es ja gleich, Unsinn, papalapap, und das weißt du genau, das kann überhaupt nicht angehen, so ungefähr. Und das ist halt auch diese Weigerung, weil das, wenn man das machen würde, müsste man ja das eigene Verhalten auch reflektieren und müsste sich dann womöglich eingestehen, okay, ich renne jetzt tatsächlich irgendwie mit einer Herde mit, die jetzt massiv auf jetzt die Ungeimpften schimpft. Und damit gehöre ich natürlich irgendwie zu einer ähnlichen Herde, die früher auf andere Minderheiten geschimpft haben. Es waren ja auch nicht nur Juden und es ging ja auch nicht gleich mit den Juden.
Nein. Es ging ja im Wesentlichen auch um Andersdenkende.
Genau. Und wenn ich diesem Vergleich zustimme oder wenn ich einräume, wir können ja mal über diesen Vergleich sprechen, dann muss ich, wenn ich Ungeimpfte diskriminieren will, einräumen, dass das schon problematisch ist.
Müsste ich. Und eigentlich denkt man, diese Leute sind doch so beseelt von ihrem nie wieder. Es darf sich nie wiederholen, was damals passiert ist.
Und ja, dann, aber Geimpfte sind ja auch
und anders. Dann entsteht so eine Situation im Alltag, im heutigen Alltag, viele, viele Jahrzehnte danach. Und du siehst, dass diese ganzen historischen Lehren, wie man es immer sagt, etwas ist, was einfach nur für, ja, es ist Folklore, wenn man so will.
Ja, es sind Leerstellen im Prinzip.
Es sind Leerstellen und es bringt nichts. Und man kann auch sagen, nein, man sieht es heute ganz deutlich, die Menschheit lernt kollektiv nichts aus ihrer Geschichte. Das ist eine Erkenntnis, die wahrscheinlich nicht neu ist. Das war nie anders. Nur haben wir in den letzten Jahrzehnten immer so getan, als hätten wir unglaublich viel daraus gelernt. Was den Vergleich betrifft, ich habe neulich, da hat einer von der Leopoldina über Aiwanger gesagt, fast genau war das Zitat, der soll den Mund halten und sich impfen lassen. Vielleicht erinnerst du dich daran.
Ja, da gab es auch einen Artikel bei den Nachdenkseiten, glaube ich.
Mag sein, ja.
Klappe halten und sich impfen lassen oder so.
Ja, genau, so sinngemäß war das so. Genau. Recht viel mehr war es auch gar nicht. Er hat also wirklich noch gesagt, Mund halten oder Klappe halten und sich impfen lassen. So. Und ich habe darauf irgendwo, ich glaube bei Twitter, wie ich es immer tue, geschrieben, das ist nicht die Sprache der Wissenschaft, die Leopoldina hier spricht. Das ist die Sprache Freislers, ja? Dieses Volksgerichtshofsrichters. Du kennst ihn wahrscheinlich.
Ja.
Persönlich.
Ja. Persönlich.
Ja. nein, aber... Also wie gesagt, ich habe da an eine ganz konkrete Szene gedacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer von den Widerständlern um Stauffenberg vor ihm stand, wo er dann gesagt hat, Sie ehrloser Lump, halten Sie doch den Mund. Weiß nicht, vielleicht kennst du die Szene auch. Da war natürlich einer vor Gericht, der versucht hat, irgendwas Kritisches über das Regime zu sagen. Dem ist er gleich so übers Maul gefahren. Das hatte ich so im Hinterkopf. Und dann hat es natürlich geheißen, das geht überhaupt nicht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das geht überhaupt nicht. Warum eigentlich nicht? Warum geht das eigentlich nicht? Warum kann man es nicht vergleichen? Ich sage ja nicht, dass diejenigen, die jetzt Ungeimpfte diskriminieren wollen, wie der Volksgerichtspräsident da sitzen und jemanden in den Tod schicken. Das sage ich nicht. Aber ich meine damit, der Ungeist, Gruppen zu diskriminieren, ist bei denen von heute genauso zu spüren, wie eben bei diesen Arschlöchern von seiner Zeit.
Ja, ich habe gerade auch...
Nochmal, ich vergleiche, aber ich setze nicht gleich. Und das ist ein massiver Unterschied.
Also ich hab heute in einem Interview mit Matthias Bröckers zu 9/11 gelesen, beziehungsweise habe den vertont. Und er sagte dann an einer Stelle, und das trifft es eigentlich ganz gut, dass über 9/11 schon ganz, ganz lange nicht mehr auf einer sachlichen Grundlage gesprochen wird, sondern dass diese offizielle Geschichte, die ja nun wirklich in die Massen eingehämmert wurden über Politik und Medien, dass diese Geschichte so unumstößlich ist, ohne sachliche Grundlage, dass sie halt religionsartige Züge hat. Und mir kommt es halt bei der Geschichte über Corona genauso vor. Du hast mir ja vorhin, bevor wir hier angefangen haben, hast du mir erzählt, heute ist übrigens der 10.8., das heißt, heute war die Ministerpräsidentenkonferenz. Und du hast mir dann, ich wusste zwar, dass sie war, aber habe nichts davon mitgekriegt und wurde dann wohl mehr oder weniger... ja, nichts Großartiges beschlossen, also es war ja zu befürchten.
Also Stand, was ich jetzt gelesen habe, es kann auch sein, dass wir hier diesen Podcast beenden und plötzlich bricht hier noch
Die Hölle aus. Okay, also Stand jetzt 18.19 Uhr, so. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so.
Narrative,
genau. Und die Bundesregierung, das hattest du auch gesagt, hält nach wie vor an dem Inzidenzwert als Richtwert
fest. Ja.
Und das erinnert.
Ich möchte nur konkretisieren. Ja. Sie hält daran fest. Sie möchte aber auf die Intensivbettenbelegung gucken und auf die Hospitalisierungsrate und auf die Impfquote. Was das jetzt bedeutet, drauf gucken?
Ja, angeblich machen Sie das ja schon seit Wochen, dass Sie darauf gucken.
Gucken tun Sie viel.
Ja, sie gucken auch in die Luft irgendwie. Also auf jeden Fall ist es mit, ich will jetzt nicht 9/11 mit der Inzidenz vergleichen, sondern das Prinzip verdeutlichen, dass irgendwann das Narrativ sowas von unwidersprechbar ist im Prinzip, weil sich irgendwie alle darauf geeinigt haben, dass dann auch keine sachliche Grundlage mehr vorhanden ist. Denn jeder weiß, und ich meine sogar Jens Spahn und ein paar andere von den Kaspern irgendwie haben gesagt, na ja, also im Prinzip können wir jetzt nicht mehr nur nach der Inzidenz vorgehen. Wir müssen da andere Werte mit berücksichtigen. Wenn es aber heißt, wir gucken jetzt auch auf andere Werte, keine Ahnung, vielleicht auch auf den Wert, um wie viel Uhr die Sonne aufgeht oder so, dann kann man das natürlich machen. Aber wenn letztlich nach Inzidenz trotzdem entschieden wird, was jetzt gemacht oder nicht gemacht wird, dann ist das natürlich in massivster, radikalster Weise völlig kontraproduktiv und sowas von evidenzfern, wie man es sich kaum noch vorstellen kann. Und trotzdem bleibt letztlich die Inzidenz der Faktor, an dem die Politik sich ausrichtet. Und die Medien hinterfragen es auch nicht großartig oder so. Und wenn du das dann hinterfragst, ja gut, dann bist du gleich wieder ein Schwurbler.
Wir haben Dienstag, du sagtest es schon, du sagst, die Medien hinterfragen es nicht. Tatsächlich passiert gerade etwas Schreckliches eigentlich. Also für mich schrecklich. Das einzige Medium, das kritisch berichtet, ist die Bild-Zeitung. Stell dir mal vor, die Bild-Zeitung. Und wir müssen das anerkennen. Wir müssen froh sein, dass die das wenigstens tun. Natürlich liest du jetzt in den Netzwerken, ja, aber das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Ja, mal. Natürlich ist es ein Geschäftsmodell. Ja, Zeitungen sind immer ein Geschäftsmodell. Aber die anderen könnten das ja auch abdecken. Das tun sie aber nicht. Ja? Die Bild-Zeitung ist die einzige, die noch kritisch berichtet.
Ja, das ist dramatisch. Ich verstehe den Vorwurf des Geschäftsmodells ohnehin nicht. Also der kommt ja auch immer, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn Sarah Wagenknecht ein neues Buch rausbringt oder so. Oder
eigentlich kommt er immer, wenn man kein Argument hat.
Ja, beziehungsweise nee. Es ist so mehr so diese These, ja, wer jetzt links ist zum Beispiel, der darf eigentlich kein Geld brauchen, weil das ja irgendwie kapitalistisch ist. Und
der darf auch nicht essen gehen.
Ja.
Oder Hummer essen.
Ja, oder Hummer essen zum Beispiel. Also das ist ja nun sowieso der totale Schwachsinn. Aber nochmal zurück auf diese Geschichte mit dem Vergleich. Du hast ja gesagt, du vergleichst, aber du setzt nicht gleich. So hast du dich, glaube ich, eben
ausgedrückt. Natürlich nicht.
Genau. Und
ich wäre ja blöd, wenn ich jetzt ein Virus, wenn man will, ein Naturereignis vergleichen möchte mit dem Nationalsozialismus und Hitler. Gut, Hitler war ja im gewissen Sinne auch ein Naturereignis, das kann man ja auch so als Interpretation sagen. Aber natürlich.
Nein, es geht ja um die politischen. Es geht ja um die politischen Tendenzen. Also sagen wir jetzt einfach mal Diskriminierung von Minderheiten, und diese Minderheit ist im Fall jetzt definitiv die Minderheit der Ungeimpften. Oder die sich nicht impfen lassen wollen. Es gibt dann ja auch noch die Kinder, und es gibt die sich nicht impfen lassen können, und die Schwangeren und so. Die sind ja alle irgendwie, die sind ja ausgenommen davon. Aber wer sich, das ist ja auch immer die Erzählung. Wenn allen ein Impfangebot gemacht wurde, also ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, so muss man das ja interpretieren.
Ja, so hat man es uns schmackhaft gemacht auch, ja.
Genau. Dann gibt es keinen Grund mehr, Ungeimpfte nicht zu diskriminieren, denn es gibt zwar keine Impfpflicht, aber sie müssen dann eben damit leben, dass sie eben Konsequenzen erfahren. Das ist so ein bisschen wie, es gibt zwar keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, aber bestimmte Meinungen werden halt einfach nicht großartig gesendet oder publik gemacht oder gar nicht erst zugelassen.
Ich habe auch ein Riesenproblem in den letzten Tagen mit dem Begriff Impfpflicht, weil ich habe neulich gegoogelt, vor 2020, vor Corona, was Impfskeptiker, so hat man die ja vorher schon genannt, was Impfskeptiker dafür für Argumente haben oder für Vorstellungen haben. Und ich muss zugeben, was da kam, war hanebüchen teilweise. War es einfach. Aber ein Vorwurf kam auch immer. Das war, irgendwann wird es eine Impfpflicht geben, für was auch immer. Und das wird dazu genutzt, ein Gesundheitsregime aufzubauen. Du schaust sehr skeptisch, ich weiß nicht warum.
Aber nee. Ich höre dir zu. Nee. Ich gucke heute und nur so komisch.
Okay, ja, hat man manchmal. Ja, ja. Haben Sie dich vielleicht heimlich geimpft?
Nee, ich habe einen Kratzen im Hals.
Aha, okay.
Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht ein Genesener bin, ohne es zu wissen. Kann ja auch sein, dass ich Corona schon hatte, aber leichte Symptome.
Ich kann nur sagen, das Testen kostet bis zum 11. Oktober nichts. Kannst ja noch mal.
Ja, ich habe noch nicht.
Ich weiß ja, wo das bei euch. Ich kann dir sagen, wo es ist.
Ich war noch ja, ja, ich weiß. Gleich neben dem Museum. Ich habe noch nicht einen einzigen Test gemacht. Von daher, wie gesagt, vielleicht bin ich Genesener, ohne es zu wissen. Ich glaube auch, die Dunkelziffer der Genesenen, die ist, glaube ich, enorm hoch. Ist wahrscheinlich für die Politik ganz gut, dass die nicht bekannt ist. Aber
ich habe mich selbst unterbrochen. Passiert mir ständig. Also Impfpflicht. Ich habe damit ein Problem, weil, verstehe mich nicht falsch, du lässt dich für Masern impfen, damit kann ich leben, könnte ich auch, wenn ich unbedingt müsste, würde ich es auch tun. Da lässt du dich einmal impfen, ich weiß gar nicht, vielleicht nochmal nach 2 Jahren oder so. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall öfter als 2-mal impfst du dich für die Masern, dagegen Masern nicht. Und dann ist das fertig. Dazu kommt, dass der Impfstoff, nicht ganz neu ist, den kennt man halt. Ja, es wird Nebenwirkungen geben, die sind überschaubar. So, jetzt haben wir aber diese Impfpflicht, Corona-Impfpflicht oder Covid-Impfpflicht, das ist ja keine Impfpflicht in dem Sinne. Du musst ja mindestens 2-mal geimpft werden. Der Booster ist ja schon angesetzt, der kommt jetzt danach. Man geht davon aus, dass man bei neuen Mutanten neu impfen muss. Wenn du Pech hast, in jedes Jahr 2 Impfungen mindestens, also 2 Spritzen mindestens. Mit einem Impfstoff, der immer wieder neu entwickelt wird, der auch bei dem man nicht weiß, welche Langzeitwirkungen er hat oder Langzeitnebenwirkungen er hat. anders formuliert, wir reden von einer Impf- oder von einer Lebensimpfpflicht. Und das ist nochmal was völlig anderes, finde ich. Weil das ja nicht nur einfach mal, und vor allem, was noch dazu kommt, die Masernimpfung ist eine medizinische Geschichte. Die Impfung bei Covid momentan, ja, sicherlich hier und da mag es einen retten, ja, vor einem schweren Verlauf, das will ich gar nicht abstreiten. Aber im Grunde ist es eine politische Geschichte. Auch wie Söder heute übrigens betont hat, gell? Söder hat betont, es wird keinen Lockdown für Geimpfte geben. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an Söder, dass du gehst.
Es liegt einfach am Tag.
Unglaublich respektlos, wenn ich von Söder rede und du gehst.
Ja? Nein.
Eigentlich müsstest du aufstehen. Und nein, er hat gesagt, also es wird keinen Lockdown für Geimpfte geben, weil man kann es verfassungsrechtlich nicht mehr verantworten, dass Geimpfte einen quasi beschränkt werden. Ungeimpfte sehr wohl. Ja, also mit anderen Worten sagt er ja damit, man kann sich zur Freiheit hin impfen. Das ist ungeniert offen, wenn man so möchte.
Jein. Weil, ich meine, das habe ich vorhin gerade gelernt. Da habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Mensch, theoretisch können wir beide ja auch schon Covid-19 gehabt haben, ohne dass wir es jetzt wissen. Und wir sind die Genesenen. Und da habe ich gesagt, Mensch, die Genesenen haben eigentlich den absoluten Jackpot gezogen, ne? Also die haben es schon gehabt. Und
sind, ja, aber nur bedingt.
Sind genesen und ja, dachte ich. Und dann dachte ich, ja, dann müssen sie sich ja auch gar nicht impfen lassen.
Doch, 6 Monate.
Aber das, genau, das geht ja nur 6 Monate. Das heißt, du kommst ja aus dieser Impfnummer überhaupt gar nicht raus. Egal, ob du genesen bist, ob du krank bist, ob du gesund. Das muss man sich mal vorstellen. Das setzt auch noch mal auf dein Argument von wegen lebenslange Impfpflicht im Prinzip, nochmal on top ein Wahnsinnsstein obendrauf, wenn man sich vorstellt, ich lasse mich impfen, muss mich dann aber irgendwann in einem halben oder dreiviertel Jahr oder in einem Jahr muss ich mich wieder impfen lassen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe die Krankheit durchlaufen, bin also genesen und muss mich aber trotzdem in einem halben Jahr wieder impfen lassen.
Ja, anders kann man sagen, wenn du die Krankheit hast, kannst du dir eine Impfung sparen. Einen Stich kannst du sparen.
Genau, und wenn ich gesund bin, dann habe ich mit Abstand die Arschkarte gezogen, weil dann muss ich mich auf jeden Fall impfen lassen, spätestens im Herbst, um den kostenpflichtigen Tests zu kostenpflichtigen Tests zu umgehen. Das heißt also, das bitterste Schicksal in dieser ganzen Corona-Geschichte ist tatsächlich, dass der Gesunden, sag ich mal so. Nicht geimpft, nicht getestet, nicht genesen. Ja. Ich bin nichts von diesen Dingen. Und aber genau deswegen gehöre ich zu denjenigen, die im Herbst die mit Abstand größte Arschkarte gezogen haben. Und das finde ich schon.
Ja, wow. Die Frage ist, ob es dich tangieren wird. Also, das kommt auch dazu. Das passt schön in unser Thema. Es ist eine unglaubliche Staatskrise, die sich vor unseren Augen abspielt. Grundrechte sind seit Ewigkeiten aberkannt. Man muss sich impfen lassen, um welche zu erhalten. Was so, wir brauchen nicht reden, wir wissen das, das ist so nicht vorgesehen. Im Grunde sind alle Menschen gleich, die werden nicht unterschieden nach geimpft und ungeimpft. Das ist der Diskurs von heute. Aha, Tom.
Nee, ich habe das nur jetzt illustrieren wollen. Das ist natürlich Schwachsinn. Also überhaupt, dass man Rechte zurückbekommt, die man eigentlich gar nicht weggenommen bekommt.
Ja, aber ich wollte auf was anderes hinaus.
Ich wollte das nur illustrieren.
Und man sitzt natürlich da und regt sich als politisch tickender Mensch auf und sagt, das kann so nicht weitergehen. Es muss was passieren.
Ja.
Und im gleichen Moment überlegst du dir, wie komme ich aus der Nummer raus? Wie schleiche ich mich da durch? Und das ist genau das System, was man in jedem Regime hat. Ja? Wie komme ich da einigermaßen unbeschadet durch, ohne meine Würde zu verlieren? Das ist der Punkt. Ja. Also habe ich schon überlegt, war ja zu lesen, Einkaufsläden, also Supermärkte sollen auch mit Testpflicht ausgestattet werden. Da habe ich jetzt nichts mehr drüber gelesen. Ich hoffe, da kommt nicht noch was nach. Aber ich habe dann schon überlegt, was mache ich dann? Ja. Dann habe ich geguckt, beim Rewe kann man sich Lebensmittel liefern lassen. Das kostet Geld, das kostet extra. Ich hätte es gemacht. Ja? So mogelt man sich da durch. So läuft das in Diktaturen im gewissen Sinne. Da ist ja keiner und der steht auf und sagt, Das ist aber ein Missstand, ein grundsätzlicher Missstand, und das muss behoben werden. Sondern jeder, man denkt das sehr wohl, man setzt sich damit auseinander. Und im gleichen Atemzug denkt man sich, okay, aber Reiserückkehrer müssen in Quarantäne, die im Ausland waren. Ach, Gott sei Dank, ich bin ja gar keiner. Mhm. Ich bin ja gar keiner. Mich trifft das gar nicht. Ja. Und weiß ich nicht. Ich kann nicht in die Shisha-Bar. Ach, Gott sei Dank. Ich gehe sowieso nicht in die Shisha-Bar. Und dann guckst du, was betrifft dich, und versuchst, irgendwelche Auswege zu finden.
Naja, und jetzt spitze ich so richtig schön zu, dass ich wahrscheinlich ordentlich auf die Fresse kriege. 33, oh, die Juden, die kriegen ja echt Stress. Aber ich bin ja kein Jude.
Ja, richtig.
Ne?
Richtig. Und man kann noch einen oben draufsetzen. Ich bin ja kein Jude. Und, naja, dass die verfolgt werden, richtig ist das nicht. Ja, aber
irgendwas müssen sie ja auch gemacht haben.
Die sind ja auch so komisch. Also ja. Im gewissen Sinne, die wollen sich ja auch nicht so richtig einfügen.
Ja. Und an der Stelle würde ich ganz gerne nochmal, das wollte ich eigentlich eben schon, das habe ich dann vergessen, auf deine Geschichte mit dem Vergleich und dem Gleichsetzen zurückkommen. Mhm. Natürlich, die Zeit jetzt mit dem Nationalsozialismus gleichzusetzen, verbietet sich. Also man kann es nicht 1:1 gleichsetzen, das funktioniert einfach nicht.
Geht sowieso nicht, weil das war mal und das wird sich so 1:1 sowieso nie wieder wiederholen.
Ja, das zum einen. Geschichte wiederholt sich nicht, sondern wissen wir ja, okay. Aber ein Vergleich zu ziehen ist ja grundsätzlich erstmal etwas hochgradig Vernünftiges. Das
zeugt von Erfahrung.
Wenn ich zwei Sachen miteinander vergleiche, und sei es nur Äpfel und Birnen, dann dient das ja nicht dazu, zu irgendeinem wertenden Schluss zu kommen oder so, sondern es dient ja in erster Linie dazu, zwei Dinge herauszufinden. Erstens, wo haben Äpfel und Birnen Gemeinsamkeiten? Und B, zweitens, wo haben sie keine? Wo unterscheiden sie sich voneinander? Und das ist ja der Sinn eines Vergleichs. Und wenn man das kann man mit jedem Thema machen. Mit den absurdesten Themen kann man das machen. Es ist völlig egal, natürlich. Da gibt es überhaupt keine Grenze. Und du wirst wahrscheinlich sogar bei den absurdesten Vergleichen überrascht feststellen, Gott, da gibt's ja Parallelen, die waren mir gar nicht klar, das hätte ich gar nicht gedacht. Oder umgekehrt, du vergleichst zwei Dinge, die vermeintlich sehr ähnlich sind, und stellst dann fest, bei genauerer Betrachtung, je präziser du vorgehst und je kleinteiliger du dir das Ganze anguckst, dass diese Ähnlichkeiten total Hanebüchen sind und überhaupt keinen Sinn machen irgendwie. Und von daher, überhaupt jemandem vorzuwerfen, etwas miteinander zu vergleichen, ist eine völlig illegitime Wertung. Ein Vergleich ist erstmal immer wertfrei. Die Ergebnisse, zu denen du kommst, die haben dann natürlich im Zweifel eine Bewertung. Und wenn ich jetzt sage, oder wenn wir sagen, oder du, oder wer auch immer sagt, also wenn ich jetzt die heutige Zeit mit dem Nationalsozialismus vergleiche, dann sehe ich, dass eine Minderheit, welche Minderheit auch immer, eine Minderheit oder mehrere Minderheiten es damals extrem schwer hatten, weil auf sie haben die Leute es abgesehen. Und heute auch. Das ist erstmal eine Parallele. Dann kann ich natürlich im nächsten Schritt feststellen, okay, wann wurden denn die Vernichtungslager eigentlich installiert? Wann ging das eigentlich los? Und dann trenne ich mich da natürlich und kann sagen, okay, also gut, also der Zeitraum, an dem die Vernichtungslager dann aktiv wurden, der lässt sich jetzt mit der heutigen Situation nicht vergleichen, ohne dass es eigentlich keinen Sinn macht. Aber eine Tendenz zu sehen, dass es damals wie heute gegen Minderheiten geht, die bestimmte, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Qualitätsanforderungen nicht erfüllten, der Vergleich ist völlig legitim. Und der lässt sich auch nicht vom Tisch wischen. Denn der Umgang mit Ungeimpften, tut mir leid, also wer da sagt, das hat keine Tendenz zu totalitärem, autoritären Denken und Handeln, dem ist nicht zu helfen. Tut mir leid, weiß ich nicht.
Ja, zumal ich vergleiche ja auch nicht Nationalsozialismus mit Corona, sondern man vergleicht ja Symptome. Und das Symptom der Diskriminierung, das jetzt hier seit einigen Tagen immer wieder zur Sprache kommt und nicht nur zur Sprache kommt, sondern eigentlich fast auf keine Gegenwehr trifft.
Ja.
Das ist etwas, das war, wenn man so möchte, der Beginn der ersten nationalsozialistischen Monate. Damit hat man angefangen. Man hat diskriminiert und ausgegrenzt.
Ja.
Das hat dann zu Lagern geführt. Ich sage nicht, dass es heute zu Lagern führt. Ich glaube, das braucht heute kein Mensch mehr. Ja?
Aber nein, es würde auch kein Hitler heute mehr irgendwas bewirken.
Nein, natürlich.
Das ist, der hat seine Zeit gehabt. Also wenn der heute wieder sich irgendwo hinstellen würde, keine Ahnung, der wäre wahrscheinlich schneller vom Hof gelagert gejagt
als
Attila Hildmann oder so. Also wobei ich jetzt nicht Attila Hildmann mit Hitler vergleichen will. Also Leute, habe ich nicht gemacht. Aber nein, warum eigentlich nicht? Vergleichen kann man sie ja.
Den nennen sie ja, den Hildmann, den Veganer, den nennen sie ja in den Netzwerken Avocadolf.
Ah ja,
das ist eigentlich ein das ist ein schöner Name.
Ja.
Aber es gibt ja dieses Buch, er ist wieder da, oder vom Vermeer, glaube ich, heißt der. Nee, der heißt nicht Vermeer, Vermes, oder ich weiß nicht.
Ich kenne den Autor. Ich hab's nicht gelesen.
Ich habe es gelesen vor Jahren, das ist ein bisschen überbewertet, aber die Tendenz ist ja schon ganz richtig. Wenn der heute wieder da wäre, dann wäre er wie in dem Buch irgendwann ein YouTube-Star. Vielleicht ein Influencer. Ja? Aber er wäre kein Politiker, der die Massen faszinieren würde. Das ging schon los bei der Theatralik seiner Reden. Das wird heute kein Mensch
mehr. Es gab mal so eine Serie mit einem Priester, der eigentlich der Teufel war. Pray. Kennst du die Serie?
Mir sagt das irgendwas, aber ich
habe irgendwann jedenfalls.
Ich mag nichts Übersinnliches. Da bin ich raus.
Ist eine geile Serie. Ich wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Da spielt es jedenfalls auch in der Hölle und da taucht dann eben auch Hitler auf irgendwie und der hat da auch nichts zu melden irgendwie. Also es ist eine kleine Wurst im Prinzip und irgendwann kommt er dann sogar wieder raus aus der Hölle irgendwie mit der Hilfe von irgendjemandem kommt er dann tatsächlich wieder raus, findet sich dann aber gar nicht zurecht und so. Also das nur mal am Rande natürlich. Also das wiederholt sich so nicht, aber die Tendenz, das hast du ja auch gerade gesagt. Die Tendenz des Anfangs des Nationalsozialismus mit der Ächtung, muss man ja schon sagen, von Impfunwilligen, ohne Rücksicht auch auf die Gründe, natürlich erinnert das.
Das haben wir noch gar nicht besprochen, dass die Gründe Hanebüchen sind, ja. Man stilisiert ja den Geimpften als Virusschleuder, den Ungeimpften als Virusschleuder, während der Geimpfte sozusagen safe ist und überhaupt keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. In Anführungszeichen. Ja, natürlich. Ja. Die stehen sich im Nichts nach im Grunde. Ja,
aber ja, im Prinzip haben sie die gleiche Wirkung auf andere Menschen.
Ja.
Nur bei den einen ist es nicht schlimm und bei den anderen ist es schlimm. Also macht überhaupt keinen Sinn. Aber
ja.
Weil
das will ich gar nicht vertiefen.
Aber das ist ja so diese Geschichte. Ne? Hey, du musst dich impfen lassen.
Ja, klar.
Wieso muss ich mich impfen lassen? Ja,
solidarisch. Da verlinkst du doch mal dieses hübsche kleine Video von Twitter, was diese junge Frau gemacht hat.
Ah ja, diese Frau Tischlein. Ja, genau.
Ja. Verlinkst du mal. Ja. Das ist hübsch.
Ja, muss ich mal gucken. Wo haben wir das bei uns? Ist das auf unserer Timeline?
Weiß ich nicht, aber ich finde das wieder.
Ich glaube, irgendwie habe ich. Okay, ja, schick mal rüber. Ja. Genau, also dieses Video bringt es sehr schön auf den Punkt, ja. Wir wollten da ja eigentlich auch mal was zu machen, aber die hat das so gut gemacht, das brauchen wir gar nicht. Also, aber der.
Sieht auch netter aus als wir.
Sie sieht netter aus als wir, definitiv, ja. Gut, keine Kunst, aber.
Nein, ja.
Tatsächlich nochmal die andere Seite. Von wegen gute Gründe für oder gegen die Impfung oder so. Gerade heute habe ich, nachdem ich das auch auf Twitter gesehen hatte, einen Ausschnitt von der Maischberger-Sendung mit dem Aiwanger gesehen. Der war dann.
Ich habe nur drüber gelesen und wollte es mir nicht antun, wenn ich ehrlich bin.
Der war zugeschaltet. Ich mache da noch ein Video dazu, weil sich das ziemlich gut deckt mit dem Interview von dem AfD, Chrupalla heißt er, glaube ich, ne?
Ja.
Da gab es ja das ARD-Sommerinterview. Also es mal völlig unabhängig von Chrupalla oder der AfD und was man von denen hält, das war journalistisch eine solche Tieffliegerei, so tendenziös und in jeder Frage, also wirklich ausnahmslos, in jeder Frage lag ein niederschmetterndes Urteil mit drin. So im Nebensatz formuliert wurde und hier und da und so. Also mit Journalismus hat das überhaupt nichts mehr zu tun.
Ich habe kurz hingeschalten, zufällig, und habe gesehen, ich glaube, der Journalist war ein Glatzkopf.
Ja, genau.
Ja, genau. Und ich habe wirklich gemeint, als der auf diesen anderen Mann, ich kenne Kropala nur vom Namen, ich habe nicht gewusst, dass er das ist.
Ah, okay.
Und ich hab wirklich gemeint, da wird ein anständiger Mensch von einem glatzköpfigen Nazi beschimpft. Das habe ich wirklich im ersten Moment gemeint, bis ich gerafft habe, dass das der Journalist ist. Und ich habe dann nur fassungslos weggeschalten, weil ich zahle nur GEZ, ich muss es ja nicht noch anschauen.
Ja, das reicht, wenn ich's bezahle. Ja, wie gesagt, ich mache aus den beiden Geschichten mache ich ein Video, einfach um mal zu demonstrieren, wie unglaublich flach der Journalismus geworden ist. Wenn es darum geht, Feindbilder irgendwie Platz zu machen, weißt du, wenn sie grundsätzlich so agieren würden, wenn sie mit Scholz genauso umgehen würden oder mit Baerbock und Habeck und so, dann würde ich sagen, gut, finde ich jetzt stilistisch nicht gelungen, aber meinetwegen können sie machen irgendwie besser, als wenn sie ihnen die Füße küssen. Aber es sind dann ja immer spezielle Kandidaten irgendwie, speziell natürlich von der AfD oder im Zweifel auch von der Linken. Es sei denn, sie haben eine Sarah Wagenknecht, die kriegst du nicht geknackt, schon gar nicht als so ein peinlicher Journalist wie die glatzköpfige Brille da von ARD. Ist das jetzt rassistisch?
Den kannte ich gar nicht. Ist der neu?
Nee, ich kannte den auch nicht. Ich kannte den auch nicht. Ja? Kannte den auch nicht.
Wo sie die Leute immer herziehen, ne?
Ja, du, Internat.
Kaderschmiede oder
so. ARD-Internat oder was weiß ich
nicht. Nachwuchsleistungszentrum.
Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt darauf kam, aber wir wollten...
Du wolltest irgendwas von der Maischberger sagen und vom Aiwanger.
Ah ja, genau. Ach ja, genau. Und, ich weiß nicht, wie oft sie das gemacht hat, aber gefühlt mindestens 6 oder 7 Mal hat sie immer wieder gefragt, nennen Sie uns doch mal die Gründe. Beziehungsweise...
Warum?
Hat er dann auch gesagt, ja. Beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, sie hat dann irgendwann auch gar nicht mehr von Gründen gesprochen, sondern von Argumenten. Und da denke ich mir, Moment, und Aiwanger sagte dann auch irgendwie, ich werde Ihnen hier überhaupt keinen Grund nennen und auch kein Argument nennen, denn egal welches ich Ihnen nenne, das wird bewertet und wird auseinandergepflückt und ich werde dementsprechend tierischen Ärger kriegen. Deswegen mache ich das nicht, aber in erster Linie mache ich das nicht, sinngemäß natürlich, weil es keine Sau was angeht. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ja. Und dann, ja, aber Sie sind Vorbild und weiß der Henker was da nicht alles irgendwie. Ja, dann bin ich eben in der Frage, also das interpretiere ich jetzt, das hat er dann so, glaube ich, nicht gesagt, aber würde ich dann eben sagen, ja gut, dann bin ich jetzt eben speziell bei dieser Frage, bin ich eben kein Vorbild. Anyway, was soll's? Also Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja auch kein Vorbild für Friedenspolitik und trotzdem hat sie ihr Amt. Oder Julia Klöckner ist ja auch kein Vorbild für gesunde Ernährung und trotzdem hat sie ihr Amt. Wenn Aiwanger kein Vorbild fürs Impfen ist, dann eben nicht.
Ach, wer will denn schon Vorbild sein? Das ist doch sowieso langweilig.
Ja. Ne? Ja.
Ist ja völlig überbewertet.
Ja. Gut, aber, das gehört natürlich im weitesten Sinne auch zu unserem Thema. Denn der Druck von der Öffentlichkeit, der Druck auch von den Medien, bestimmte Leute dann in eine bestimmte Richtung zu drängen, das ist natürlich auch das, was da mit Aiwanger gemacht wurde.
Wir haben ja von der Bild-Zeitung geredet, die sich plötzlich hervortut als letztes kritisches Medium. Jetzt muss man den Aiwanger loben dafür, dass er standhaft ist. Nicht standhaft, weil er sich nicht impfen lässt, sondern standhaft, weil er sagt, sieh, es gibt ja keine Pflicht und ich bin ja nicht verpflichtet dazu und ich habe Bedenken und das ist ja legitim.
Und normalerweise dürfte man ihn dafür gar nicht loben, weil das eine Selbstverständlichkeit ist.
Natürlich.
Die jetzt aber plötzlich zu einer Helden- beziehungsweise zu einer Untat irgendwie hochstilisiert.
Also insofern ist er ja schon ein Vorbild ein bisschen. Weil er so einer der Letzten ist, die sagen, ich lass nicht alles mit mir machen und ich behalte mir einen gewissen Skeptizismus vor. Ja. Insofern ist er ja doch ein Vorbild. Die Maischberger hat es bloß nicht kapiert.
Ja, beziehungsweise er ist eine Minderheit, die es zu ächten und zu diskriminieren gilt.
Ja.
Na? Und damit sind wir wieder beim Vergleich.
Minderheit ist interessant. In England war mal kurz die Rede, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so ist, dass es eine Impfpflicht geben soll für bestimmte Berufsgruppen. Vielleicht ist es sogar verabschiedet, weiß ich nicht.
Nee, Frankreich war das doch, oder nicht?
Ja, Frankreich auch, aber in England war schon vor 2 Wochen oder so.
Okay.
Es ist aber so, dass man in England als religiöser Mensch nicht gezwungen werden kann. Und es gibt wohl Hunderttausende von Leute in England, die aus religiösen Gründen tatsächlich die Impfung ablehnen können.
Veganer.
Veganer auch. Ja, genau, Veganer waren es.
Ja, Veganer, genau.
Ja, Was regt sich der Hildmann eigentlich so auf?
Veganer, genau, weil für die Impfstoffentwicklung auch Tierversuche gemacht werden.
Genau.
Und deswegen müssen Veganer sich nicht impfen lassen. Das ist dann wieder diese Wokeness, ne? So irgendwie, ja, also wir nehmen jetzt Rücksicht auf die Veganer, das ist eine Minderheit und die, das geht, genau. Und, ja. und Christopher Street Day geht ja auch irgendwie, das ist alles in Ordnung, das muss alles politisch einwandfrei und korrekt sein. Aber gut, mit Nazis, Verschwörungstheoretikern, Leugnern, Skeptikern, Muffel und so, also das ist was anderes. Also, ja.
Tja.
Also, ja. Ich bin müde.
Muss man sagen. Ja, ich verstehe das und ich auch. Wir hören auch gleich auf. Aber es ist rückblickend zu sagen, dieser ganze Ritus, immer an die schlimmen Jahre deutscher Geschichte zu denken, eigentlich ist es für die Katz gewesen. Und wir können eigentlich aufhören damit. Braucht man nicht mehr. Es ändert ja nichts. Im Alltag ist es doch genauso. Also im Alltag ist es doch so, dass man sagt, diese Lehren aus der Lehrstunde der Geschichte, die braucht keiner mehr. Das ist ein bisschen wie in der Schule, ja. Da lernst du Wurzel ziehen und im echten Leben brauchst du es gar nicht. Und dann wendest du es auch nicht an.
Naja, also ich würde es anders formulieren. Wir bräuchten es eigentlich schon. Aber wenn es nicht wirklich mit Authentizität unterfüttert ist, dann bringt es nichts. Und wenn bei jeder nächsten kleinen Gelegenheit das nie wieder dann umkippt in steinigt sie und werft sie zu Boden, dann braucht man es wirklich nicht mehr. Man könnte allerdings, um das Ganze vielleicht doch versuchsweise ein bisschen positiver zu beenden, man könnte natürlich versuchen zu sagen, Leute, habt keine Angst vor Vergleichen. Vergleiche sind völlig legitim. Stellt Vergleiche an und wenn ihr Gemeinsamkeiten und wenn ihr Unterschiede feststellt, dann macht euch aufgrund dieser Analyse, die ihr bei dem Vergleich getroffen habt, macht euch aufgrund dieser Analyse ein Bild und habt keine Angst, Vergleiche zu machen. Vergleiche sind konstruktiv und sind hilfreich, um sich ein Bild zu machen, auch über Dinge, von denen man denkt, dass man sie gar nicht vergleichen kann oder darf. Darf man.
Vergleiche sind, wenn man so sagen möchte, Vergleiche sind unvergleichlich wichtig.
Genau. In diesem Sinne, guten Abend.
Guten Abend.